So, dann werde ich euch mal herzlich begrüßen zu einer neuen Runde in Root, vielleicht der letzten in Root 1, wenn es klappt. Also mal sehen, ja, wie wir durchkommen und wie viel ihr beizutragen habt. Davon hängt es auch ab. Aber zu Beginn wollen wir den bitten, der das Wort geschenkt hat, dass er es auch öffnet. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir jetzt hier sein dürfen. Vielen Dank, dass du uns reich beschenkst mit allem, was wir brauchen. Ich will dir dafür danken, dass wir wirklich gut versorgt sind. Wir können alle essen. Wir haben alles, was unser Körper braucht für dieses Leben. Ja, wenn uns Dinge fehlen, dann sind es meistens andere Dinge. Aber du hast uns auch mit dem Allerwichtigsten versorgt, mit deinem Wort, mit wahrer Speise, mit Brot, das wir brauchen. Auch in Ruth geht es eben viel um dieses Brot, ums Versorgtsein von dir. Und ich will dir dafür danken, dass wir es auch innerhalb in der Form dieses Buches und dieser Geschichte haben dürfen. Und ich will dich bitten, dass es für uns mehr ist als nur eine Geschichte. Herr, ich will dich bitten, dass du es aufgehen lässt in den Herzen, dass wir erkennen dürfen, um was es tatsächlich geht, was der eigentliche Kampf ist, der hier zu kämpfen ist, der in diesem Buch, um den es in diesem Buch geht und der auch mit unserem täglichen Kampf zu tun hat. Ich will dich bitten, dass du es uns lehrst und dass du uns ausrichtest und nach deiner Gnade erziehst, so wie du es schon mit Naomi getan hast. Danke dir dafür. Amen. Ja, wir haben uns zuletzt die Verse 15, 16, 17 angeschaut. Und bevor wir heute das etwas fortsetzen und dann auch abschließen wollen, wie gesagt, guter Vorsatz. Wollen wir es trotzdem noch mal lesen, auch zumindest einen gewissen Teil davon. Ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht ab Vers 14 eben lesen, damit ja, es nicht immer das ganze Kapitel ist, sonst wird es doch zeitweise etwas viel. Aber ab Vers 15. Und ich denke, keiner ist jetzt zum ersten Mal dabei, gell? Ihr wisst, um was die Geschichte geht. Ja? Und ihr habt vor Augen, was jetzt hier alles passiert ist. Oder machen wir es doch so, was bis dahin passiert ist, fassen wir es mündlich zusammen. Ja, dann seid ihr schon mal gefordert. Lass uns ganz kurz, was ist passiert? Bis Vers 14. Hungersnot, das ist das allererste, ja. Richterzeit. Ist noch davor, ja, aber damit wir es einordnen können, Richterzeit und Hungersnot. Das ist eine Hungersnot, ja.
Gehen sie nach Moab.
Sie heißt.
Sie heißt Naomi und ihr Mann. Und dann haben sie zwei Söhne.
Aha,
Die heiraten moabitischen Frauen.
genau, ja. Wie geht's weiter?
Die kommen alle um, die Männer.
Ja, genau.
Und nach einiger Zeit erfährt die Naomi, dass Gott sein Volk heimgesucht hat, dass sie da zu essen gibt. Und dann beschließt sie, umzukehren.
Genau, richtig. Und zwei mit ihr.
Ja.
Ihre beiden Schwiegertöchter. Die sind mit ihr auf dem Weg zurück. Und dann?
Stellt sie die vor eine Entscheidung, die Schwiegertöchter, ob sie zu ihrem Volk und ihrem Gott zurückkehren oder bei ihr bleiben.
Also, sie stellt sie vor eine Entscheidung, aber wie macht sie das?
Sie
Kostet
schickt
sie.
Sie
Ja, sie
nötigt sie,
sagt halt,
ja.
dass sie halt keine Kinder kriegen kann, also erstmal nicht, weil sie ja keinen Mann hat und bis die groß sind, müssten sie ein bisschen länger warten, bis sie die heiraten könnten, oder?
Ja, und nochmal zur Wiederholung, warum das alles, was hat es zu bedeuten? Ich meine, sollen sie halt einfach einen anderen Mann nehmen, ist doch wurscht, oder? Aber ich meine, worum geht's jetzt hier? Ich meine, das ist nicht so
Sie
einfach
haben
für
alles
die
Pläne in
Wahl.
Zukunft. Das eine ist, es geht auch um das Familienerbe. Wenn
Ja.
sie noch einen Sohn hätte, der dann, oder Söhne, die die Frauen heiraten, wären die Kinder die, die auf das Erbe, also sich berufen müssten oder die in das Erbe zufällt.
Ist richtig. Wobei es wahrscheinlich kein sehr großes Erbe sein wird in diesem
Nein, nein,
Fall.
gar nicht. Aber, ach so,
Ja.
nee, kommt ein anderes Mal.
Also es geht vor allen Dingen natürlich um das Thema, was es für sie kosten wird, ja.
Kosten ausschlagen.
Also die Kosten abwägen, überschlagen. Was wird es für sie bedeuten, wenn sie dorthin zurückkehren? Und aus rein menschlicher Perspektive rät Naomi ihn und sagt, geht wieder zurück. Ja. Sie gibt dann zwei Argumente. Das eine ist, dass sie keine Aussicht haben, einen Mann zu bekommen. Und das heißt, alle Privilegien, alle standardmäßigen Privilegien eines normalen Bürgers genießen zu können. Das zweite bezieht sich mehr noch auf sie selber. Was ist das zweite, was hier noch jetzt vorkommt, das zweite Argument?
Von Naomi meinst du?
Dass sie zu Hause noch mal Sicherheit haben könnten durch eine erneute Ehe.
Okay, ja, kommt noch weiter
Oder
vorne hier, das stimmt auch.
ja, ist
Das
auch noch
hängt
mal
damit zusammen.
13. Ja.
Ja,
Oh.
okay, in Vers 13 klingt es ein
Nee,
bisschen
okay, es
an.
klingt anders,
Aber
ja.
dann noch in Vers 13 die zweite Hälfte.
Also sagte ihr, Gott ist gegen mich gewesen und ich trage Leid und ihr müsst das nicht mit mir machen, oder?
Genau,
Ist das
ja.
schwer?
Also es ist, wenn sie mit Naomi gehen, dann bedeutet es, dass sie teilhaben mit da dran, ja. Und sie sagt, wollt ihr es wirklich? Ja, ihr habt ja gesehen, was mich alles getroffen hat. Wollt ihr es wirklich mit mir am gleichen Kuchen essen? Wollt ihr wirklich das alles mit mir teilen? Ja. Und sie, die eine sagt ja und die andere sagt nein, oder? Hier in Vers 14 heißt es dann, da erhoben sie ihre Stimme, und jetzt lesen wir, da erhoben sie ihre Stimme und weinten noch mehr, und Orpa küsste ihre Schwiegermutter, Ruth aber hängte sich an sie. Da sagte sie, siehe, deine Schwägerin ist zu deinem Volk und zu ihrem Gott zurückgekehrt. Kehre auch du um deiner Schwägerin nach. Ruth aber sagte, dringe nicht in mich, dich zu verlassen, von dir weg umzukehren. Denn wohin du gehst, will ich gehen. Und wo du bleibst, da bleibe ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, will ich sterben. Und dort will ich begraben werden. So soll mir der Herr tun und so hinzufügen, nur der Tod soll dich und mich scheiden. Als sie nun sah, dass Ruth fest darauf bestand, mit ihr zu gehen, da ließ sie ab, ihr zuzureden. So gingen die beiden, bis sie nach Bethlehem kamen. Und es geschah, als sie in Bethlehem ankamen, da geriet die ganze Stadt ihretwegen in Be Bewegung. Und die Frauen sagten, ist das Naomi? Sie aber sagte zu ihnen, nennt mich nicht Naomi, nennt mich Mara, denn der Allmächtige hat mir sehr bitteres Leid zugefügt. Voll bin ich gegangen und leer hat mich der Herr zurückkehren lassen. Warum nennt ihr mich Naomi, da der Herr gegen mich ausgesagt und der Allmächtige mir Böses getan hat? So kehrte Naomi zurück und mit ihr die Moabiterin Ruth, ihre Schwiegertochter, die aus dem Gebiet von Moab heimgekehrt war. Sie kamen nach Bethlehem zu Beginn der Gerstenernte. So, einige spannende Dinge noch hier drin. Wir haben uns das alles beobachtet oder das alles angeschaut, was hier Stück für Stück passiert. Und was mir wichtig geworden ist, euch zu zeigen, sind verschiedene Kennzeichen eines Wiedergeborenen. So, es ist ja so, wenn wir einen Menschen vor uns haben, können wir zu 100% sagen, ob der wiedergeboren ist oder nicht. Das können wir nicht sagen. Das können wir nicht beurteilen. Wir können nicht sagen, ah, Ja, der sieht so und so verklärt aus. Der ist wahrscheinlich wiedergeboren. Also, oder der ist zu 100% wiedergeboren, so will ich sagen. Wir können das bei niemandem sagen, der hat die Formel XY gesprochen, hat ein Gebet gesprochen und hat dabei gesagt, Vater, Sohn und Heiliger Geist oder irgendwas. Deswegen zu 100%, der ist wiedergeboren. Ja, bei anderen, in anderen Religionen oder Sekten vielleicht sogar auch des Christentums, so sage ich es so, ist das zum Teil die Lehre. Du lässt dich taufen und dann bist du wiedergeboren. Die Taufe bewirkt die Wiedergeburt. Oder was die katholische Kirche eben zum Beispiel lehrt, die ganzen Sakramente, die es gibt, ja, das sind wirksame Sakramente. Das heißt, wenn du sie nimmst und wenn du es über dich ergehen lässt, dann wirkt das. Ja? Wie Medizin. Ja? Aber wenn du Fieber hast und schmeißt du dir Paracetamol oder irgendwas rein, dann wirkt es jetzt erstmal egal, ob du glaubst oder nicht. Okay? Und so wird das auch vermittelt, wird das auch gelehrt. Ja? Die haben eine Wirkkraft in sich und wenn du das tust, dann wirst du gerettet. Ja? Deswegen musst du das permanent tun und deswegen muss, bevor das Kind stirbt, schnell doch der Priester kommen und eine Spritze mit Taufwasser, ja, in den Mutterleib. Solche Sachen. Aber das ist natürlich nicht das, was wir glauben. Aber was sagt die Bibel uns? Wir können es bei niemandem zu 100% sagen, ob er wiedergeboren ist, aber es ist auch nicht so, dass man so sagen kann, so, ja, 50-50. Wer weiß, ja, ein Glücksspiel. Sondern es ist so, dass die Bibel uns sagt, es gibt gewisse Kennzeichen, es gibt gewisse Merkmale, wo wir, wenn wir einen Menschen beobachten und wenn wir sagen, sehen können, guck mal, dieses Merkmal ist bei ihm zu beobachten, dieses Merkmal ist bei ihm zu beobachten, dieses Merkmal, dann, oh, es ist eine gute Frucht sichtbar, es ist es ist eine gewisse größere Wahrscheinlichkeit da, dass er gerettet sein könnte. Wir können es nie zu 100% sagen, wie gesagt, aber wir können gewisse Dinge beobachten und dann sagen, oh, schau mal, das ist bei ihm zu beobachten, oh, das ist ein gutes Kennzeichen. Das zeigt eine gute Richtung. Dann sehen wir das nächste, sagen, oh, sieht sehr gut aus, schön. Können wir wirklich hoffen, dass es etwas ist, was bleibt und dann bis ins ewige Leben hinein. Weil das be beweist dann, dass Gott am Werk ist und dass es kein Menschenwerk ist. Drei von diesen Kennzeichen habe ich versucht, euch schon aufzuzeigen. Welche drei sind das?
Dann die Liebe zu Gott und die Liebe zu den Geschwistern.
Genau. Also Umkehr und Buße, beziehungsweise Akzeptanz auch dieser Kosten, die kommen. Ja, dass man, wenn diese Kosten, beiden wurden sie vorgelegt, Ruth und Orpah, und beiden gleichermaßen vorgelegt. Ja? Und die eine sagt nein, nicht, und die andere ist bereit mitzuleiden. Die ist bereit, also nicht in einer überheblichen Art und Weise, ja, wie Petrus gesagt hat, Jesus, mit dir werde ich sterben. Und auch von alle anderen, ja. Nicht in einer überheblichen Art und Weise, aber man nimmt es an. Man sagt, okay, ich weiß, es mag hart kommen, aber trotzdem werde ich an Christus festhalten. Weil ich weiß, wer er ist. Weil ich weiß, dass er allein Hoffnung gibt. Das zweite ist eine Liebe und ein Verlangen zu Gott. Und also Punkt 1 merken wir, weil Ruth sich nicht abbringen lässt, gell? Trotzdem, dass die ganzen Kosten vorgelegt bekommt. Punkt 2, wo sehen wir, dass sie ein Verlangen nach Gott hat, dass sie eine Liebe zu Gott hat. Wo sehen wir das im Text?
Dein Gott ist
Genau. Dein Gott ist mein Gott. Etwas, womit sie von Haus aus überhaupt nichts anfangen konnte. Also ein Moabiter kann mit dem Gott Israels nichts anfangen. Überhaupt nicht. Aber etwas, was sie von Haus aus nichts anfangen konnte, auf einmal sagt sie, dein Gott ist mein Gott. Und das ist eine Wende, wie wir sehen, was passiert ist bei ihr. Ja? Sie sagt, die Naomi sagt noch zu Ruth, Ja, geh doch hinterher, deine Schwägerin, die ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihrem Gott. Ja, geh du doch auch. Und er sagt Ruth, nein, 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 denn dein Gott ist mein Gott. Ich will ja zu meinem Gott gehen, aber das ist ein anderer, als der früher gewesen ist. Du kannst mich nicht mit Orpa mitschicken, weil ich habe keine Verbindung mehr zu Orpa. Ihr Volk ist nicht mehr mein Volk. Und ihr Gott ist nicht mehr mein Gott, sondern dein Gott ist mein Gott. Deswegen muss ich mit dir mitkommen, egal was du sagst. Ja? Und das ist diese wunderbare Bekehrung, sage ich mal, die wir hier bei ihr sehen dürfen, wie Gott etwas bewirkt hat und wie Gott ihr Herz lebendig gemacht hat. Und sie sagt, dein Gott ist mein Gott, dein Volk ist mein Volk. Und das hängt jetzt auch mit dem Nächsten zusammen, oder? Die Liebe zu den Heiligen, ja. Sofort ist etwas nicht nur, dass sie sagt, ich komme auch mit dir mit, ja, weil ich will eben zu dem Gott, und dann schaue ich mich mal dort um und dann mal sehen, wie sich's entwickelt, ja. Vielleicht finden wir so Parallelen miteinander oder vielleicht auch nicht, ja. Gehen wir vielleicht getrennte Wege. Nein, sondern es ist sofort, entsteht eine Bindung, ja. Sie sagt, du glaubst an den Gott? Oh, ich glaube an den gleichen Gott, wir teilen den gleichen Glauben. Sofort ist eine Verbindung da. Ja? Und es ist sogar so eine innige Verbindung mit solchen Worten beschrieben hier. Das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Ja? Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Also an dem Ort, wo du sein willst, da will ich auch sein. Wo du bleibst, da bleibe ich. Wenn du dann anhältst, dann bleibe ich auch da. Dein Volk ist mein Volk, dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da, selbst da will ich sterben. Das ist bis ans Lebensende, okay? Das ist nicht zeitlich begrenzt, ja? Für den Anfang oder was, wie auch immer. Das ist unbegrenzt eigentlich, eine unbegrenzte Zusage. Ja? Und also bis ins Grab will sie ihr dort hin treu bleiben und folgen. Und das ist für mich ein Bild dafür, dass Gott im Herzen eine Liebe zu den Heiligen weckt. Und deswegen sage ich, das ist das, wonach ich bei den Geschwistern, bei meinen eigenen Geschwistern auch Ausschau halte, um zu sagen, sehe ich Gott am Wirken, sehe ich, dass er am Arbeiten ist, dann, weil das sind die Dinge, die mir Anhaltspunkte geben, zu sagen, oh ja, doch, ich glaube, dass da ist etwas passiert, da ist etwas am Wachsen, da ist nicht nur ein Lippenbekenntnis da gewesen. Das sind eben auch diese Dinge, dass ich meine Geschwister beobachte und sie erfahren Anfechtungen und Schwierigkeiten und Leid, auch um Christi willen vielleicht, ja. Und sie sagen dann nicht, oh nee, das so wollte ich es eigentlich nicht. Also sie sagen, ich weiß, es ist wirklich nicht schön, aber weil es Jesus ist, ich bleib dran. Ja? Dann sage ich, oh, das ist wirklich, einer weiß, dass Gott am Werk ist. Das andere, das ich beobachte, es ist ein Verlangen nach Gott da. Es brennt etwas im Herzen und sagt, es ist nicht einfach nur tote Mühle, die sich immer weiter dreht. Drin ist, gibt schon keine, produziert keiner mehr Mehl, aber die Mühle läuft immer noch. Ist tot, ja. Nein, nein, es ist ein Verlangen da nach Gott. Es ist eine Sehnsucht da nach Gott. Ein Ausstrecken da nach Gott, ein Suchen da nach Gott. Ja, dann ist es ein gutes Zeichen. Und wenn ich sehe, es ist auch ein Verlangen da, die Gemeinschaft der Heiligen zu suchen, die Heiligen zu sehen, mit ihnen Zeit zu verbringen, an ihren Bedürfnissen anteilnehmen, all diese Dinge, ja. Wenn diese Dinge beobachten, nie in der Perfektion, ihr Lieben, wir wissen das, gell? Nie, dass wir sagen, es ist immer alles 100% und ohne Bruch und ohne Fehl, das ist ganz klar. Aber trotzdem, es ist etwas da. Das Herz ist nicht tot, versteht ihr, was ich meine? Das ist das Entscheidende. Und wenn ich über diese Dinge rede, dann sagt ihr, ja, ich weiß es nicht vollkommen, aber doch, ich weiß schon, das ist was da. Und dann sage ich, okay, dann ist Hoffnung wirklich, gute Hoffnung da. Und letztes Mal haben wir uns eben damit befasst, das noch näher anzuschauen, auch vom Neuen Testament. Ich will euch das vom Neuen Testament zeigen, dass das Neue Testament uns so lehrt, dass wir nach diesen Dingen Ausschau halten können und dass es Erweise davon sind, dass Gott am Arbeiten ist und dass Gott etwas bewirkt hat, eine Wiedergeburt bewirkt hat. Und ich wollte es mit euch noch vertiefen, indem wir nochmal Philipperbrief zum Beispiel aufschlagen. Philipper Kapitel 1. Wir haben letztes Mal schon einige Briefeinstiege angeschaut, wo Paulus dankt. Und was für ein Grund führt er immer wieder auf? Weiß der eine oder andere von euch noch? Zwei Dinge sagt er, was ihm berichtet wird und wofür er Gott preist und dankt über die Gemeinde.
Weil er von der Liebe der Gläubigen gehört hat.
Genau, weil er von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt und von eurem Glauben an den Herrn Jesus. Ja? Die zwei Dinge, vom Glauben an den Herrn Jesus und von der Liebe zu allen Heiligen. Dann, wenn er die zwei Dinge hört, sagt er, oh, das ist sehr, sehr gut. Philipper 1. Philipper 1, und so lesen wir hier auch ab Vers 3. Ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch, alle Zeit in jedem meiner Gebete, und bete für euch alle mit Freuden, wegen eurer Teilnahme am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Also erstmal das hier. Wie könntet ihr euch das vorstellen? Er sagt hier, ich bete für euch alle mit Freuden, also dass er dankt und dass er betet für alle mit Freuden, bei jeder Gelegenheit, das leuchtet uns ein. Was ist der Grund? Vers 5. Wegen eurer Teilnahme oder eurer Gemeinschaft, ja, Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Was könnte es bedeuten? Eine Vorstellung?
Regelmäßige Sammlung.
Könnte vielleicht sein. Ich denke, vor dem Hintergrund hier ist es ein bisschen was anderes. Könnte auch sein. Ich denke aber auch, hier ist es ein bisschen was anderes. Nicht schlimm, ich meine. Wobei die Dinge nicht falsch sind. Nicht, dass ihr denkt, dass es falsch ist. Es ist auch ein Teil dessen, aber es ist nicht das, was hier sehr stark im Vordergrund ist. Guck mal, wir lesen einfach den Abschnitt einmal fertig und dann werdet ihr es wissen. Wegen eurer Teilnahme am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi Jesu. So ist es für mich recht, dass ich dies im Blick auf euch alle denke, weil ich euch im Herzen habe und sowohl, jetzt schaut mal ein bisschen, sowohl in meinen Fesseln als auch in der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums, ja alle meine Mitteilhaber der Gnade seid. Aha, also was sagt er hier jetzt am Ende? Das ist ähnlich ausgedrückt, oder? Mitteilhaber der Gnade oder Teilnahme am Evangelium. Das ist sehr ähnlich, oder? Und wie zeigt sich das bei Ihnen, dass Sie Anteil nehmen am Evangelium? Oder dass Sie Teilhaber der Gnade sind? In was denn? Was schreibt er davor? Fesseln, Verteidigung, Bekräftigung des Evangeliums.
Man weiß nicht, was Evangelium einsetzen.
Ja, schaut mal, Paulus war unterwegs und hat überall das Evangelium gepredigt. Er hat dafür zum Teil, so wie es jetzt auch hier zu dieser Zeit war, es ist einer von den Gefangenschaftsbriefen. Das heißt, Paulus hat den nicht geschrieben vom Büro aus, sondern aus der Gefängniszelle. Ja? Irgendjemand Papier reingeschmuggelt, wie auch immer, ich weiß nicht, wie das genau gelaufen ist. Auf jeden Fall hat er den aus dem Gefängnis herausgeschrieben. Und es war so, dass wenn Paulus in Bedrängnis gekommen ist, viele, so gesagt, sich Abstand genommen haben von Paulus. Lest mal nach, 2. Timotheus 4 zum Beispiel. Da sagt er, dass sie alle ihn alleine gelassen haben und dass er alleine sich verteidigen musste für das Evangelium. Ja, aber der Herr stand mir bei. Das ist ein Trost gewesen. Aber als Paulus in Schwierigkeiten gekommen ist, ganz häufig wurde er alleine gelassen. Aber was war das mit den Philippern der Fall? Mit den Philippern war es nicht der Fall. Die Philipper, die haben Paulus ermutigt. Sie haben ihm, wenn wir Philipper 4 lesen,
haben Epaphras geschickt.
Epaphras haben sie, genau. Das ist Philipper 2, haben sie Epaphras geschickt, Epaphroditus.
Okay.
Ja, das war Epaphroditus, fast gleicher Name. Hier in Kapitel 2 lesen wir das. Kapitel 4 lesen wir, wie sehr er sich bedankt, dass sie ihm eine Gabe geschickt haben. Sie haben ihm finanzielle oder einfach materielle, sagen wir, materielle Unterstützung haben sie ihm geschickt. Ja? Er sagt nicht nur einmal, sogar zweimal. Und darin sagt er, dass sie ihn nicht einfach im Stich lassen, wenn es schwierig wird. Ja? Wiederum Kosten, all diese Dinge, ja? Leid ertragen, mittragen. Er sagt, sie haben ihn nicht im Stich gelassen, sondern sie haben ihn unterstützt, ja, ihr seid in der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums Mitteilhaber gewesen. Sie haben sich mit Paulus gleich gemacht. Sie haben gesagt, Paulus, du hast dieses Anliegen, das rauszutragen, das Evangelium. Wir haben es auch, wir stärken dich, wir stützen dich. Ja, das bedeutet es, dass sie Anteil nehmen am Evangelium. Sie sagen nicht nur, weil Paulus war für das Evangelium ausgesandt. Paulus war gesandt, das Evangelium überall hin zu verkündigen. Und für sie war das ein wesentliches, ein wichtiges Anliegen. Sie gesagt haben, wir beten dafür und wir unterstützen den Paulus, damit das Evangelium weiterläuft, nicht nur bei uns in der Gemeinde. Ja? Also es, und es, er sagt, das ist für ihn ein Zeichen. Jetzt lesen wir weiter. Vers 6. Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird, bis auf den Tag Christi Jesu. So, wer kann das mal beschreiben in eigenen Worten, was er hier sagt? Das ist ein bekannter Vers, gell? Haben wir schon oft uns gegenseitig zugesprochen. Es ist gut, auch wenn wir es, dürfen wir auch gerne tun. Was sagt Paulus hier?
Also ich verstehe das so, dass er den Glauben bewahrt.
Genau.
Bewahrt den Glauben.
Genau. Wer ist derjenige, der ein Werk angefangen hat? Ist klar, gell?
Ja.
Das ist Gott. Was für ein Werk hat er angefangen? In den Herzen von den Einzelnen? Wie du sagst, das ist der Glaube, ja? Es ist der Glaube an das Evangelium. Und er sagt, ich bin feste Zuversicht, in guter Zuversicht. Ich habe eine sehr, sehr gute Hoffnung, dass derjenige, der es angefangen hat, also dass Gott es angefangen hat, dass Gott es auch vollenden wird. Oh, wer weiß, Paulus, überleg mal, wie viel noch dazwischen kommen könnte. Ja, weil er sagt, bis auf den Tag Christi. Welcher Tag ist es? Ja, seine Wiederkunft, okay? Das ist seine Wiederkunft. Also bedeutet bis ans Ende, ganz platt gesagt. Also er ist in guter Zuversicht, dass es vollenden wird, bis auf den Tag Christi. Wie begründet das Paulus? Schaut mal hier, Vers 7. So ist es für mich recht, dass ich dies im Blick auf euch alle denke. Und dann begründet er es. Also er sagt, das ist nicht unberechtigt, dass ich das von euch denke. Es hat einen Grund. Warum? Schaut mal, so zwei Dinge sagt er hier. Weil ich euch alle im Herzen habe. Das ist eine komische Begründung, oder? Du denkst, ich bin in guter Zuversicht, weil ihr in meinem Herzen seid. Weil, hä? Was bedeutet das? Schaut, ich denke, es bedeutet, dass Paulus einfach Zeugnis davon ablegt, wie sehr ihm diese Philipper auf dem Herzen liegen. Und wie sehr er bezeugen kann von sich aus, was für eine Verbindung zwischen ihnen und den Philippern entstanden ist. Und auf welcher Grundlage? Weil sie beide Pommes mochten? Nein, warum? Weil sie beide den Herrn Jesus so sehr lieb gehabt haben. Weil sie beide das Gleiche im Fokus hatten, nämlich die Verbreitung des Evangeliums. Dass das Wort gefestigt wird, dass es läuft. Sie hatten das gleiche Anliegen auf dem Herzen. Sie hatten den gleichen Herrn. Sie hatten das gleiche Feuer im Herzen. Versteht ihr? Deswegen, er sagt, und ihr seid auf einer besonderen Art und Weise bei mir im Herzen. Und das hat seinen Grund wegen ihrer Teilnahme am Evangelium. Weil sie sich von Paulus nicht abgewendet haben in seinen Bedrängnissen, in seinem Leid. Guck, sagt er hier auch weiter. Weil ich euch im Herzen habe und weil in meinen Fesseln, als auch sowohl in meinen Fesseln als auch in der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums ihr alle meine Mitteilhaber seid. Und jetzt Vers 8, er bestätigt es nochmal. Denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne mit der herzlichen Liebe Christi Jesu. Also seht ihr, wenn da eine ganz, ganz große Bruderliebe entsteht, auf einer guten Basis, nämlich auf der Basis, dass wir den gleichen Herrn haben, dass wir das gleiche Evangelium lieben, dass wir für die gleichen Anliegen beten und kämpfen, dann ist es ein gutes Zeichen, dass Gott am Werk ist und dass er das auch vollenden wird. Ja? Das ist das, was der Text hier sagt. Was für ein wunderbares und eine ermutigende Zusage, die Paulus uns hier macht im Blick auf die Philipper. Er schreibt nicht mit allen auf diese gleiche Art und Weise. Es ist wirklich ein ganz besonderes Verhältnis, was zwischen ihm und den Philippern gewachsen ist. Und da sagt er, das ist für mich sehr, sehr guter Anlass, davon auszugehen, dass der es vollenden wird, der es angefangen hat. 1. Johannes. Erstens mal 1. Johannesbrief aufschlagen. Das ist immer das Tückische, ihr Lieben. Ich schreibe mir nur eine Bibelstelle auf. Und dann denke ich, das ist mir schnell durch, gell? Und dann fängt man an zu lesen und das alles zu erklären. Weil für mich, ich bin so vertraut mit dieser Bibelstelle auch. Für mich ist alles klar, aber dann versuche ich es euch zu vermitteln und ich bin mir nicht sicher. Versteht ihr es oder versteht ihr es noch nicht? Muss ich es versuchen, einfacher und deutlicher zu sagen. Und deswegen verzögert sich manches. Aber es ist okay. Hauptsache ihr versteht es. Erster Johannesbrief, der erste Johannesbrief und der zweite, ja, der zweite trägt auch Spuren noch davon, bis eigentlich in den dritten, auf die andere, bisschen andere Art und Weise, aber auch dort finden wir dieses Thema, was dem Johannes permanent auf dem Herzen liegt. Und ich will es mit euch sehen. Kapitel 2, Vers 7. Kapitel 2, Vers 7. Entschuldigung. Geliebte, nicht ein neues Gebot schreibe ich euch, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang an hattet. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt. Was meint ihr damit? Hatte jemand eine Idee? Jetzt mal nur so. Was könnte das für ein Gebot sein? Er sagt, ein altes Gebot. Das ist nicht mehr neu.
Den Herrn zu lieben, seinen Nächsten wie sich selbst.
Ah, Nächsten wie sich selbst, das ist, was ihm dämmert. Weil das, Jesus hat mal gesagt, ein neues Gebot gebe ich euch, gell? Aber für sie, jetzt, weil es Johannes schreibt, war es nicht mehr neu, gell? Ja. Und auch bei Jesus war es alt und neu, gell? Ja. Ja? Es war, wir haben uns damit beschäftigt im Rahmen des Gesetz Christi, ja? Haben wir uns damit befasst. Und gesehen, es ist neu und es ist auf der anderen Seite doch nicht neu. Und so schreibt er hier auch ganz ähnlich. Nicht ein neues Gebot schreibe ich euch, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang an hattet. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt. Wiederum schreibe ich euch ein neues Gebot, das was wahr ist in ihm und in euch, weil die Finsternis vergeht und das wahrhaftige Licht schon leuchtet. Wer sagt, dass er im Licht sei und hasst seinen Bruder, ist in der Finsternis bis jetzt. Oh. Wer seinen Bruder liebt, bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist in ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Für mich ist sehr, sehr wichtig beim Johannesbrief, wir müssen, um Johannesbrief richtig zu verstehen, darf man eins nicht machen. Man darf nicht hergehen und so einen Vers lesen, und dann sagen, oh, so ist es. Damit wir die Sprache von Johannes verstehen, müssen wir anfangen von Anfang an eigentlich zu lesen und zu lesen und zu lesen und zu lesen. Weil sonst kommen wir auf sehr extreme Aussagen. In Kapitel 3 zum Beispiel heißt es, wer noch Sünde tut, ja, der hat Gott nicht gesehen, hat ihn nicht erkannt. Ja. Also das ist, wenn du sagst, okay, es ist schwierig, ja. Weil wir sehen, wie sogar Petrus gesündigt hat, nach langer, langer Zeit, Galater 2. Ja. Also, wenn wir es absolut nehmen, dann kommen wir auf eine schiefe Lehre. Und es gab welche, die es gemacht haben. Deswegen sage ich, wir müssen das ganze Johannesbrief nehmen und lesen. Und dann werden wir diese Dinge einordnen und verstehen. Hier, was hier jetzt geschrieben steht, es bedeutet nicht, wer nicht alle seine Geschwister mit 100% Liebe, mit 100% Gottesliebe liebt, der ist in der Finsternis bis jetzt. Ganz ehrlich, wer würde das erreichen auf dieser Erde? Das wird keiner in der Art und Weise erreichen, dass wir wirklich sagen können, mit der gleichen Liebe, wie Gott uns geliebt hat, werden wir auch die Geschwister wieder zurücklieben. Aber was er hier deutlich macht, ist, wenn in jemandem Hass gegen die Geschwister da ist, und eine generelle Ablehnung gegen die Geschwister, also sagt, das sind alles Versager und mit denen will ich nichts zu tun haben, sich abschottet von denen, mit denen nichts zu tun haben will. Und wenn kein Verlangen da ist, wenn kein Verlangen nach den Heiligen da ist, sagt er, der ist in der Finsternis. Denn wenn Gott einen, lass uns an anderen Stellen noch weiter lesen, da, die Aussage, die ich jetzt gerade machen wollte, da habe ich überlegt, das sagt er gerade gleich selber. Ja? Deswegen können wir das selber lesen. Ja? Kapitel 3 erstmal, Vers 11. Und er spricht, er wiederholt sich, um diese Botschaft zu festigen. Vers 11, denn dies ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Schaut mal, nicht wie Kain sollen wir sein, der aus dem Bösen war und seinen Bruder ermordete. Und weshalb ermordete er ihn? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Wundert euch nicht, Brüder, wenn die Welt euch hasst. Ja, das müssen wir immer wieder heute predigen. Wundert euch nicht. Wir wissen, jetzt schau mal her. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Seht ihr, wie eindeutig und wie klar das schreibt? Dass wir wissen können, dass wir diese Grenze überschritten haben, von ewigem Tod nach ewigem Leben. Ein Erweis dafür, will ich mal so sagen. Ein Merkmal davon ist, was? Dass wir die Brüder lieb haben. Wir sagen, da gibt es andere, die Gott auch erlöst hat. Oh, nach denen sehnt mein Herz sich. Mehr als nach allen anderen, die ich hier finden kann auf dieser Erde. Wir wissen, dass wir zum Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Wer nicht liebt, in wem keine Liebe da ist, in wem kein Verlangen da ist nach den Heiligen, der bleibt im Tod, sagt er. Jeder, der seinen Bruder hasst, und wir sehen, bei ihm ist so schwarz-weiß, gell? Also entweder das eine oder das andere. Aber ich denke, die Botschaft kommt an. Wir verstehen, was er meint. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder. Und ihr wisst, dass kein Menschenmörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Also einer, der permanent seine eigenen Brüder hasst, nicht... Wir sind aufgefordert, selbst die Feinde zu lieben. Und das ist schwer genug, ja. Aber wenn jemand seine eigenen Brüder hasst, versteht ihr, Hass, ja, nicht nur einfach nicht so sympathisch findet. Ja, es ist, wenn einer seinen eigenen Bruder hasst, das ist ein Menschenmörder. Er spricht hier von Kain. Wir wissen, was gemeint ist, ja. Der seinen eigenen Bruder, sein eigenes Fleisch und Blut umbringt. Das ist, wir wissen, dass kein Menschenmörder ewiges Leben bleibt, in sich hat. Das bedeutet nicht, dass jemand, der einmal einen Menschen getötet hat, keine Rettung mehr erfahren kann. Gell? Das ist klar. Denn Paulus sagt, und das seid ihr einst gewesen, aber ihr seid abgewaschen, ihr seid neu gemacht, ja? Ihr seid durch das Blut reingewaschen. Das ist klar. Aber jemand, der diesen Hass bleibend in sich trägt und so mit seinen Geschwistern umgeht, der ist in der Finsternis. Hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Da legt er natürlich echt eine Messlatte, gell? Aber das ist das, je mehr wir das in unserem Leben beobachten dürfen, dass Gott eine Bereitschaft wachsen lässt, dass tatsächlich wir dazu bereit werden, nicht aus unserer Kraft, aber aus der Liebe, die Gott bewirkt, desto mehr ist es ein Erweis für uns, der Herr hat etwas in unserem Herz bewirkt. Hätte uns unser Fleisch nicht gelehrt. Auf diese Idee wären wir nicht selber gekommen. Ja. 1. Johannes 4, Vers 20. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, ist er ein Lügner. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. ist eine interessante Argumentationsweise, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, aber mich jetzt nicht zu sehr vertiefen. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Manchmal kann es auch sein, es ist auch ein Ertragen. Das gehört auch mit dazu. Ertragt einander, oder? Heißt es auch in der Bibel, gell? Manchmal ist es auch ein Ertragen. Aber wisst ihr, manchmal, aber Liebe bedeutet nicht immer ein Hochgefühl. Es bedeutet auch manchmal einen Ertragen. Aus Liebe, versteht ihr? Aus Liebe. Das ist ja das verkehrte Bild, was die Welt von Liebe hat. Sie geht von einer Emotion aus. Sie geht von einfach einem, von einem Gefühl aus. Und das ist es aber nicht. Es gehört dazu. Es gehört dazu. Wenn, ich kann nicht sagen, dass es Liebe ist, wenn ich eine totale Abneigung gegenüber den anderen habe und mache ihm halt irgendwas zu gefallen. Und es soll mit diese Abneigung, auch wenn sie da ist, durch die Liebe überwunden werden. Versteht ihr? Das ist das Ziel. Ja. Aber lesen wir weiter. Vers 5, Kapitel 5, Vers 1. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren. Und jeder, der den liebt, der geboren hat, liebt den, der aus ihm geboren ist. Versteht ihr das? Fasst das mal in euren eigenen Worten zusammen, wenn jemand das kann. Was bedeutet das? Er spricht so kompliziert, gell? Eigentlich sagt man, Johannes hat so eine einfache Sprache, aber wie er die Worte anordnet, ist es echt nicht ganz einfach, das zu durchdringen. Also, jeder, der den liebt, der geboren hat, liebt den, der aus ihm geboren ist.
Also, wenn man Gott liebt, liebt man auch Jesus.
Ja, es geht, ja, okay, ja, verstehe ich, aber vor dem Hintergrund der Bruderliebe, wen okay. noch?
Auch die Kinder.
Auch, die, auch ja, die, die aus Gott genau. geboren ja. sind, ja. Also nicht nur Jesus, den natürlich mhm. auch, ja, aber auch alle, die in Christus sind, oder? Mhm. Ja, also wenn ich weiß, ich bin aus Gott geboren, also wiedergeboren, das ist ein anderes Wort für wiedergeboren, ja. Wenn ich weiß, ich bin wiedergeboren. Oh, da anders jemand, der macht auch sehr den Anschein, dass er wiedergeboren ist. Den will ich lieben, weil wir haben den gleichen Vater. Wir sind Brüder, wir sind Geschwister. Wir reden uns immer als Brüder und Geschwister an. Es ist auch wirklich so. Versteht ihr? Es ist manchmal eine Floskel. Es ist manchmal einfach so, ja, Bruder halt, ja. Oder Schwester oder wie auch immer. Aber es ist tatsächlich so. Wir müssen uns das bewusst immer wieder machen, dass wir gemeinsam Gott als Vater ansprechen. Das verbindet uns.
Ja, und wir haben ein Ziel.
Wir haben ein Ziel. Sicher. Ein Ziel, ein Glaube, eine Taufe, ein Geist, all diese Dinge. Es ist alles eins. Ja? Wir sind eins gemacht in diesem Glauben. Das ist das, was er hier uns beschreibt und was er uns hier nahelegt. Vers 2. Hieran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote befolgen. Also wir sehen, wie alles miteinander zusammenhängt und verknüpft ist. Du kannst nicht eins ohne das andere. Du kannst es nicht auseinanderreißen. Und so legt uns Johannesbrief sehr, sehr, sehr nahe. Eins von diesen, ein wesentliches Merkmal, dass jemand wiedergeboren ist, ist, dass eine Liebe für die Geschwister da ist. Sicher, wir werden oft noch Buße tun machen müssen, wie wenig Liebe noch da ist. Aber es ist trotzdem nicht so, dass nichts da ist. Dass alles tot ist. Wenn wir ihm gehören. Und das beobachten wir nirgendwo besser als bei Tod. Okay? Das ist wunderbar zu sehen. Wie sie kommt zum Glauben, seht ihr, und sofort ist es was hervorblüht, ja. Und nicht, dass es ihr Leben lang so angehalten hat und dass sie jeden Tag unverrückbar da drin war und mit nie Anfechtungen hatte, das glaube ich einfach nicht, weil sie auch ein Mensch war. Aber nichtsdestotrotz, es ist ein Same hineingelegt, den Gott hineingelegt hat und er fängt an zu blühen. Und es ist etwas, was mit Sicherheit bei Ruth geblieben ist bis ins ewige Leben, bin ich eigentlich fest überzeugt. Wo du stirbst, da will ich euch sterben. Dort will ich begraben werden. So soll mir der Herr tun und so hinzufügen. Was ist denn das, was sie hier sagt? Sogar. Was bedeutet das? Ich weiß nicht, wenn ihr fleißig Bibelleser seid, dann wisst ihr vielleicht. Diese Wendung. So soll mir der Herr tun und so hinzufügen.
Eid, oder?
Ja, genau. Es ist ein Eid eigentlich, ein Schwur, ja. Es ist eine feste Zusage. Nämlich, was soll passieren? Auf was bezieht sich das? Soll der Herr tun und hinzufügen? Was soll er hinzufügen? Was soll er tun?
Wenn sie Ruth, Naomi verlässt,
ja,
dann sollte der Herr das ihr vergelten.
Genau,
so
also Gericht, ja, Strafe. Ja, so, der Herr soll mich strafen soll,
ja,
und soll hinzufügen zu der Strafe, wenn ich das wirklich breche. Ja. Also ein sehr, sehr fester und unverbrüchlicher Schwur eigentlich, den sie hier leistet. Nun, und als sie dann so deutlich spricht und es ihr so zum Ausdruck bringt, ja, dann sehen wir, was in Vers 18 passiert. Als sie nun sah, dass Ruth fest darauf bestand, mit ihr zu gehen, da ließ sie ab, ihr zuzureden. Also sagt sie, na gut, wenn es so ist, hake dich ein, wir gehen. Ja, ist schön, dass das hier so zusammenwachsen darf, dass diese erste Prüfung, die der Glaube von Ruth ausgesetzt ist, der Glaube von Ruth ausgesetzt ist, dass sie dem bestehen darf und dass sie zusammen diesen Weg gehen. Schön. Lasst uns jetzt, doch, wir fangen auf jeden Fall noch an. Ich schaue mal, wie weit wir kommen, aber lasst uns nochmal betrachten, hier jetzt Vers 19 und weiter. Hier heißt es, so gingen die beiden, bis sie nach Bethlehem kamen. Und es geschah, als sie in Bethlehem ankamen, da geriet die ganze Stadt ihretwegen in Bewegung und die Frauen sagten, ist das Naomi? Sie aber sagte zu ihnen, nennt mich nicht Naomi, nennt mich Mara. Denn der Allmächtige hat mir sehr bitteres Leid zugefügt. Voll bin ich gegangen und leer hat der Herr mich zurückkehren lassen. Warum nennt ihr mich Naomi, da der Herr gegen mich ausgesagt, der Allmächtige mir Böses getan hat? So kehrte Naomi zurück und mit ihr die Moabiterin Ruth und ihre Schwiegertochter, die aus dem Gebiet von Moab heimgekehrt war. Sie kamen nach Bethlehem zu Beginn der Gerstenernte. So was, wenn wir jetzt den Text zuerst mal lesen, welche Begriffe oder Themen wiederholen sich? Das ist für mich immer wieder wichtig zu beobachten. Denn es gibt so ein Stilmittel bei den Schreibern der Bibel, das der Wiederholung. Und Wiederholung ist das Pendant dazu, wie wenn wir unsere Stimme erheben, zum Beispiel, ja, und lauter werden. Meinen Kindern, ja. Ist auch oft auch mit Wiederholung, ja. Schauen wir mal schnell nach, wer da zu später Stunde noch dazu stoßen will. Aber es ist etwas, ein Mittel, um bestimmte Dinge hervorzuheben und zu betonen. Ja? In dem ganzen Kapitel, was haben wir schon gesehen, welche Begriffe haben sich sehr stark wiederholt und das sind auch die jetzt in diesem Abschnitt wieder vorkommen. Bitteres Leid, ja. Das ist eine, bitteres Leid. Das andere, was noch?
Das Zurückkehren.
Genau, Zurückkehren, das ist ganz, ganz häufig, gell?
Ja.
Also das Zurückkehren, Umkehren, Heimkehren, wie auch immer man es beschreiben will, ja. Das ist etwas, was ganz häufig hier kommt. Was noch?
Bethlehem,
genau, gell? Permanent von Bethlehem. Also am Anfang eins, zweimal und dann jetzt hier am Ende vom Kapitel noch dreimal. Ja? Und wieder, so wie ich sage, man denkt eigentlich sinnlose Wiederholung, oder? So gingen die beiden, bis sie nach Bethlehem kamen. Und es geschah, als sie in Bethlehem ankamen. Ja, okay, aber das hast du gerade schon gesagt. Ja? Das kannst du ja eigentlich, als sie dort ankamen. Ja. Warum betont es? Ja, sie sind jetzt in Bethlehem.
Hat das auch mit der Gersten zu tun, weil du hast ja mal gesagt Brothaus.
Genau,
und dann,
das ist Brothaus.
Sie kommen am Anfang der Gersten.
Ja. Richtig, genau. Das ist, ja, damit denke ich, runden wir es heute ab, mit dem letzten Satz hier. Aber es wird betont, sie sind Bethlehem. Sie kehren zurück nach Bethlehem. In einem übertragenen Bild, was bedeutet das?
Zu
Sie kommen zu Jesus zurück. Sie kommen zurück zum Ort der Verheißung. Sie kommen zurück zum lebendigen Brot. Sie kommen zurück zur Quelle der Nahrung, zur Quelle des ewigen Lebens, wenn man so will. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Das ist das, was hier im Fokus steht, was hier sehr, sehr stark betont wird. Nach einem sehr düsteren Anfang, habe ich so beschrieben, nach einem sehr düsteren Anfang, den wir hier haben, fängt jetzt an, die Sonne aufzugehen. Ja, am Anfang geht das bis Vers 5 eigentlich, können wir sagen, geht es immer weiter bergab. Also ich meine, wir sind ja eigentlich schon in der Richterzeit, gell? Denkst, wohin soll es noch bergab gehen? Aber wenn es nicht tiefer geht, dann gibt es noch einen Stockwerk drunter. Und es geht bei ihnen wirklich, also tief, ja. Und dann in Vers 5 kommt dieser Wendepunkt, kommt diese Umkehr und sie tun Buße, gehen diesen ganzen Weg zurück und hier kommen sie endlich an am richtigen Ort bei Jesus. Ja. Im übertragenen Sinne, in Bethlehem kommen sie an und wenn sie mal da sind, wenn mal bei Jesus sind, dann sind die alle wesentlichen Eckpfeiler richtig. Dann ist alles richtig. Natürlich ist noch nicht alles wunderbar, oder? Ihre Situation, ist sie wunderbar schon? Ist Naomi schon zu aller Erkenntnis gelangt? Nö, überhaupt nicht, oder? Wenn wir das hier lesen, wie sie hier spricht, oder? Naomi sagt zu ihnen, nennt mich nicht Naomi, nennt mich Mara. Was bedeutet das schon mal? Also die könnte man sich vorstellen, ich weiß nicht, ob sie sich gefreut haben oder ob sie es nicht gefreut haben, die Frauen, man liest das hier nicht so wirklich raus, ja. Aber das Erste, was sie sagt, ist nicht, hallo, schön, dass wir da sind oder irgendwas, ja, sondern das Erste ist, hey, sag nicht mehr Naomi zu mir, das bin ich nicht. Ja. Und sie drückt aus, Naomi, ihr wisst ja, das heißt, bei mir heißt sie Wonne, Lieblichkeit, Mara heißt bitter, betrübt, ja. Sie sagt, ich bin jemand völlig anders, als wie ich gegangen bin. Ihr habt mich in Erinnerung, wie ich gegangen bin, aber ich bin jemand völlig anderes. Das beschreibt sie auch selber, oder? Voll bin ich gegangen, leer hat mich der Herr zurückkehren lassen. Also was meint man, was meint sie mit voll? Was meint sie mit leer?
Mit meinen Söhnen.
Also auf jeden Fall, das ist eins. Das ist, was ganz vordergründig ist, mit meinem Mann, mit meinen Söhnen, voll bin ich gekommen, leer komme ich zurück, das heißt ohne sie. Aber nicht nur auch von der Hoffnung, auch überhaupt von allem äußerlichen Segen auch, von einem, wie es einem geht, oder? Also in der Fülle bin ich gegangen, also mir ging es gut eigentlich, bis halt vielleicht auch ein bisschen zu wenig Brot, ja. Aber ansonsten eigentlich in der Fülle bin ich gegangen, so sagt sie rückblickend, ja. Und leer komme ich wieder zurück. Ich werde es nächstes Mal mit euch noch angucken, wie sich ihre Perspektive hier verändert hat. Das ist für mich ganz spannend zu beobachten. Am Anfang, warum sind sie weggegangen? Wegen der Hungersnot. Also, wie hat sie am Anfang Juda betrachtet? Oder sagen wir mal sie, alle zusammen, wie haben sie Juda betrachtet und wie haben sie Moab betrachtet? Die Felder von Moab.
Das war ihr Hausbrot sozusagen.
Land. Ja, es war also wie, gell? Hier ist alles schlecht, hier ist alles blöd. Ich meine, sonst zieht man nicht um, oder? Also, wenn man nicht denkt, dass es wirklich jetzt so ein Level erreicht, dass es wirklich gar nicht mehr geht, sonst zieht man nicht um. Es muss wirklich etwas da sein, dass man sagt, es ist so schlecht, es ist so schlimm hier, es ist so katastrophal, wir müssen einfach jetzt gehen. Ja, weil da ist es viel besser. Ja. Es ist nicht so, 2-3 Straßen weiterziehen, ja, so wie wir gemacht haben. Es ist Auswanderung. Es ist
nochmal mehr als Umziehen. Ja.
Gut, ich meine, sie hatten es eigentlich ursprünglich nicht vor. Sie hatten ursprünglich nur vor, als Fremde sich aufzuhalten. Aber trotzdem, du musst ja die Sachen mitnehmen. Ja. Und de facto war es dann so, dass sie dort geblieben sind. Ja. Und dazu entschließt man sich nicht so kurzerhand. Also, die Perspektive hat sich sehr stark geändert, oder? Was sagt sie jetzt im Nachhinein? Am Anfang hat sie gedacht, leer geht sie und voll wird sie irgendwann zurückkommen, oder? Was war die Wahrheit? Voll ist sie gegangen und leer kommt sie zurück. Also, wir merken hier, wie Gott sie von einer sehr, sehr falschen Perspektive geheilt hat. Das will ich mit euch nächstes Mal noch ein bisschen mehr vertiefen und nochmal schauen, weil das hat sehr, sehr viel mit uns zu tun, mit unserem Alltag und wie wir durch unseren Alltag marschieren. Das ist die Lüge, die permanent der Feind uns unterschieben will und sagen, es geht dir schlecht, schau die anderen an, es ist viel besser und all diese Dinge. Und wir nicht sehen eigentlich, in was für einer Fülle wir leben. Okay, ich will es nächstes Mal noch ein bisschen mit euch vertiefen. Aber was wir hier sehen, trotzdem, dass Naomi immer noch nicht ganz frei ist, eigentlich Gott auch irgendwo Vorwürfe zu machen und zu sagen, der Allmächtige hat mir bitteres Leid hinzugefügt, so als ob sie es eigentlich gar nicht so wirklich verdient hat. Ja? Also die komplette Einsicht ist noch nicht da. Die richtige Herzenshaltung mit ganz aufrichtiger, demütiger Buße ist auch noch nicht durchgedrungen. Sie hat so immerhin das Richtige gemacht, sie hat den richtigen Weg eingeschlagen. Sie hat, ich muss zurück zum Herrn. Ich bin noch nicht im Reinen mit dem Herrn, aber ich muss zurück zu ihm. Das ist schon mal gut. Und dann bewirkt der Herr mit der Zeit auch, dass unser Herz gedemütigt wird, dass wir sehen, dass wir seine Gnade in all dem erkennen können. Versteht ihr? Was für eine Gnade Gottes, oder? Für mich das ganze Kapitel hier, wenn man es irdisch und weltlich betrachtet, wenn man sagen, es ist hartes Gericht Gottes. Und ich würde sagen, es ist Gnade. Weil, wisst ihr, was Gericht wäre? Römer 1, wenn er sie dahingegeben hätte. Wenn er sie dahingegeben hätte, gesagt, ihr wollt mich nicht? Ja, geht doch nach Moab. Ihr werdet schon sehen, wo es hinführt. Aber in seiner Gnade macht Gott eins aufs andere, um sie zurückzuführen, um sie zurück zu sich zu bringen. Was für eine wunderbare, was für eine herrliche Gnade. Und selbst, dass sie es noch nicht alles versteht, selbst, dass sie noch so viel zu kämpfen und zu ringen hat und Gott nicht sagt, siehst du nicht, dass ich dich ziehe? Siehst du nicht, dass ich dich hier zu mir bringe? Eigentlich, ja? Nein, sie sieht es noch nicht. Und Gott ist so gnädig und sagt, aber ich gehe trotzdem weiter. Ich schicke dich trotzdem nicht wieder zurück nach Moab. Wie gnädig ist Gott? Wie wunderbar ist er? Und wie langmütig erträgt er uns auch in unserer Begriffsstutzigkeit? Ja? Er bringt uns bis zurück nach Bethlehem. Er bringt uns bis zurück nach Bethlehem, bis ans Ziel. Und er macht es sogar in einem perfekten Zeitpunkt. Ja. Damit schließen wir ab hier in Vers 22. Sie kommen nach Bethlehem zu Beginn der Gerstenernte. Ist das nicht eine wunderbare Vorsehung Gottes? Ich meine, was haben sie, wenn sie zurückkommen? Nichts, gar nichts. Was müssen sie tun? Erstmal beim Jobcenter anrufen. Wir sind jetzt eingewandert, oder Asyl, ja, warum erstmal Asyl? Ja, zumindest die eine, ja. Und dann muss man sich um einen Job bewerben. Aber das war damals alles Landwirtschaft, ja. Und wer stellt eine Moabiterin ein? Das wird keiner machen. Ja? Das ist nicht alles Landwirtschaft, aber so viel. Und Gott hat in seinem Gesetz Fürsorge getroffen, oder? Für die
Witwen
und Fremden. 3. Mose 19 ist nur eins von mindestens dreimal, wo Gott das explizit betont und sagt. 3. Mose 19 heißt es in Vers 9: Und wenn ihr die Ernte eures Landes erntet, darfst du den Rand deines Feldes nicht vollständig abernten. Und darfst keine Nachlese deiner Ernte halten. Und deinen Weinberg sollst du nicht nachlesen und die abgefallenen Beeren deines Weinbergs sollst du nicht auflesen. Für den Elenden und für den Fremden sollst du sie lassen. Ich bin der Herr, euer Gott. Das ist für die Armen und für den Fremden, ja? Hui. Nein, da hast du nichts verloren. Wollt ihr auch lesen, ja, in der Bibel. Also Gott trifft hier Vorsorge und sagt, wenn du mit deinem Mähdrescher überall gefahren bist übers Feld, dann nicht nochmal den letzten schmalen Streifen auch mitnehmen. Den lässt du schön stehen. Ja? Kein Mähdrescher, aber einen Rand lassen. Nicht alles ausbeuten und alles ausquetschen aus dem Feld. Du sollst extra etwas übrig lassen. Und Gott trifft hier Vorsorge und genau zu diesem Zeitpunkt, wenn das passiert, wir sehen das ja im weiteren Verlauf der Geschichte, sind dabei zu ernten und das ist gerade beim Beginn, nicht am Ende der Gerstenernte, wenn alles eingeholt ist und wenn alle Armen sich bedient haben, es ist zum Beginn der Gerstenernte und die Gerstenernte ist die erste. Danach kommen noch die Weizenernte und so weiter, die anderen Getreidearten. Aber die Gerstenernte ist das allererste, was passiert. Genau zu diesem Zeitpunkt bringt Gott sie dorthin.
Aber denkst du nicht, dass die Naomi das schon gedacht hat? So, wenn wir gehen, müssen wir jetzt gehen, dass wir zum Gerstenernte.
Kann sein. Ich weiß nicht, wie genau man das immer sagen kann. Verstehst du, von den Jahreszeiten her? Es gibt so grob, ja, aber bei uns in der Landwirtschaft, wo ich jetzt bin, du kannst nie genau sagen, also ich meine,
ja,
heute
okay.
Ist mehr getimed so, weißt du, musst du metrische bestellen, dass er dann halt kommt und dann kommt er halt dann, ja. Aber früher haben sie dann halt den optimalen Zeitpunkt dann abgewartet und dann haben sie angefangen zu ernten, ja. Mit Sicherheit, wie es jetzt ganz genau gewesen ist und ob sie es jetzt gewusst hat ganz genau oder nicht, weiß ich nicht. Aber für mich trägt sie den Geschmack, dass
okay.
Gott
ja.
diese in seiner Vorsehung sie genau zu diesem Zeitpunkt auch dorthin bringt. Weil es steht so explizit da, ja. Genau zu diesem Zeitpunkt kamen
ja,
sie
ja.
dorthin. Und Gott in seiner Gnade und in seiner Fürsorge schaut nach ihnen, versorgt sie und leitet sie in all seiner Güte und Gnade. Obwohl sie es zu 0% verdient haben, oder? Oh, wie schön. Was für ein Trost. Damit will ich auch schließen und will euch Mut machen, auch selber sich selbst oder auch eure bei euren Geschwistern zu prüfen, sag ich mal, seht ihr diese Kennzeichen, die Gott in den Herzen wirkt, und wenn es der Fall ist und wenn es auch nur schwach und wenig ist, aber wenn etwas da ist, dann preist Gott, dass er diesen Trost ins Herz gibt, dass er zeigt, oh, du bist mein. Es ist etwas da, was nicht natürlich ist, was nicht selbstverständlich ist und was aus ihm kommt. Und dafür können wir von Herzen danken und für seine wunderbare Gnade, trotz all unseren Versagens, die wir hier in dieser Geschichte sehen. Ja. Dann wollen wir nächstes Mal Ruth 1 abschließen. Ist okay. Ich freue mich nochmal diese, und das, damit fassen wir das erste Kapitel auch nochmal zusammen, weil wir gehen an den Anfang, ans Ende, so ein bisschen wie wir es jetzt schon gemacht haben, und binden das erste Kapitel zusammen. Und gehen dann anschließend weiter, Kapitel 2. Ich hoffe, der eine oder andere ist froh, auch zu beten zum Herrn. Und ich werde es abschließen. Ja, Herr, wir preisen dich dafür, dass wir das sehen dürfen, wie du handelst und wie du wirkst. Und dass du in Jesus Gnade um Gnade schenkst. Danke, Herr, dass du Naomi und Ruth bis nach Bethlehem gebracht hast, bis an diesen Ort, wo du Segen verheißen hast, wo du Rettung verheißen hast. Ich danke dir, dass du sie dorthin gebracht hast, obwohl es beide nicht verdient haben. Die eine ist abgefallen von dir, die andere war eine Götzendienerin. Und du hast sie in all deiner Gnade zu dir gebracht und zu dir geführt. Ich will dir dafür danken, Herr, dass wir sehen dürfen, dass du an unseren Herzen ein neues wirkst, ein neues Leben. Ich danke dir, dass trotz all unserer Fehler und all unseres Versagens, was wir genau wie bei Naomi auch bei uns sehen, dass wir trotzdem sehen und wissen dürfen und immer wieder merken dürfen, dass du etwas in unseren Herzen bewirkt hast, dass wir ein Verlangen haben nach dir, dass wir ein Verlangen haben nach den Geschwistern, dass wir den Weg weiter mit dir fortsetzen können, obwohl es hart und schwierig ist manchmal. Ich danke dir, Herr, dass du das alles schenkst, denn aus unserer Kraft kommt es nicht. Es ist dein Geist, der das in unserem Herzen wirkt und wir aus uns heraus, es kommt das nicht. Ich danke dir aber, dass du es tust und dass du uns Trost gibst, ewigen Trost in Jesus. Ich will das auch bitten, dass du es jedem Einzelnen schenkst, der heute hier dabei gewesen ist und bei uns in der Gemeinde aus- und eingehst. Führe die zur Buße, Herr, die noch nicht verstanden haben, wie wichtig das ist, sich nach Bethlehem aufzumachen. Jesus zu suchen, bei ihm Zuflucht zu nehmen. Herr, ich will dich darum bitten, dass du diejenigen ermutigst und tröstest, die bereits auf dem Weg sind. Amen. Amen.